ich heute mit der Predigt anfange und euch den Predigtext vorlese, noch ein ganz, ganz kurzer Bericht. Einige von uns waren bei Evangelium 21, der Konferenz in Hamburg, jetzt die letzten drei Tage. Und das Thema war das Evangelium. Aber wenn man dann dort war, hat man gemerkt, ja, das Thema ist das Evangelium und vor allen Dingen die Gemeinde. Was hat das Evangelium für die Gemeinde zu sagen? Was bewirkt es in der Gemeinde? Und wie hat das Evangelium überhaupt die Gemeinde erschaffen? Und ich fand die Vorträge von diesem amerikanischen Pastor Tsabiti Aniabili so gut, dass ich euch sehr, 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 sehr ermutigen möchte, diese Vorträge im Internet zu hören. Man kann sie demnächst auf der Seite von Evangelium 21, ich habe ein paar Flyer mit, ansehen, und also runterladen, aber auch ansehen. Es ist also per Video aufgenommen. Und ich muss noch mit den Ältesten reden, vielleicht machen wir es sogar so, dass wir uns einfach zusammentreffen und uns die per Beamer anschauen. Es war so wunderbar, wie er gezeigt hat, dass, was die Gemeinde ist und wie Gott sich in seiner Gemeinde verherrlicht und wie wir eine Einheit bilden, obwohl wir so verschieden sind, so voller Sünde sind, so viele Schwächen haben, wie doch Gott eben uns zusammenfügt durch seinen Geist und sich in der Gemeinde, in dieser Welt verherrlichen will, seine Weisheit in dieser Welt in der Gemeinde zeigen will. Es hat also uns, die wir dort waren, sehr, sehr ermutigt und gestärkt. Und ich habe euch schon vorher geliebt. Und jetzt bin ich wiedergekommen und es ist einfach noch viel größer geworden, ja. Weil die Gemeinde sowas Tolles ist. Und man sieht, was, wie toll Gott ist, der das eben so geschafft hat. Also, ganz große Ermutigung, und vielleicht schauen wir es uns auch einfach hier zusammen per Beamer an. Der Mann, der Tsabiti, das ist ein Schwarzer, der war Moslem, ist zum Glauben gekommen, und man muss ihn einfach sehen. Also, der hat so eine Art, die ist einfach sehr herzlich, und ja, ich könnte jetzt nur mit englischen Begriffen beschreiben, weil ich ständig fehle. Also, das dazu. Und jetzt wollen wir uns mit im Prinzip den zweiten Teil der, man kann es Endzeitrede Jesu, beschäftigen. Wir hatten letztes Mal Lukas Evangelium Kapitel 21, Verse 5 bis 28. Da fragen die Jünger, nachdem Jesu gesagt hat, ja, schaut auf diesen Tempel, er wird zerstört werden, er wird nicht ein Stein auf den anderen bleiben. Da fragen die Jünger Jesus, ja, wann wird das kommen, was ist das Zeichen dafür? Und sie fragen nicht nur nach der Zerstörung des Tempels, sondern sie fragen nach dem Gericht. Denn für sie war klar, wenn der Tempel zerstört wird, dann bedeutet das das Ende der Welt. Dann bedeutet das das Gericht. Und Jesus antwortete dann auch mit einer sehr, sehr langen Antwort, in der er auf die Zerstörung des Tempels eingeht und dann bis hin zu seiner Wiederkunft kommt. In Macht und Herrlichkeit. Zum Gericht. Und nachdem er diese Antwort zu diesem ganzen Zeitbogen aufgeschlagen hat, dann kommt er zu einigen Ermahnungen, zu einigen Anwendungen, und die wollen wir uns diesmal anschauen. Und jetzt lese ich uns dazu den Predigtext vor. Ich lese nochmal den Vers 28, mit dem Beginn werden, Lukas Evangelium 28 und dann bis 38. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und er sagt ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass jetzt der Sommer nahe ist. So auch ihr. Wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen. So seid allezeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Er lehrte des Tags im Tempel, des Nachts aber ging er hinaus und blieb an dem Berg, den man Ölberg nennt, und alles Volk machte sich früh auf zu ihm, ihn im Tempel zu hören. Jesus hat die Zeit zwischen seinem ersten Kommen und seinem Wiederkommen, seiner Wiederkunft in dem Text vorher benannt als die Zeit der Heiden. Und ich habe euch versucht zu erklären, was das wohl bedeutet. Es ist eine Zeit, in der die Heiden die maßgebliche Rolle spielen werden. Es ist die Zeit, in der das Evangelium in der ganzen Welt verkündet wird und so alle Nationen, ja, all diese Heiden, die vorher ausgeschlossen waren, nun das Evangelium hören werden und Gelegenheit bekommen, umzukehren zu Gott. Und diese Zeit wird dann abgeschlossen werden mit der Wiederkunft Christi, mit dem Gericht. Es wurde deutlich, dass sozusagen Jesus von dieser Zeit redet, die Zeit der Heiden, und dann beginnt er direkt im nächsten Vers davon zu reden, wie das Ende dann aussehen wird. Und am Ende dieser Zeit wird es eben so sein, dass ein Gericht über die ganze Welt hereinbrechen wird, und die Zerstörung Jerusalems, die Zerstörung des Tempels im Jahre 70, war sowas wie eine Vorschattung dafür. Ja, die ganze Stadt wurde komplett zerstört. Keiner konnte dem Gericht entgehen, der in der Stadt war. Und so sagt das ja auch hier, das Gericht wird über alle kommen. Alle Menschen an allen Orten werden Christus sehen und werden gerichtet werden. Keiner kann da entfliehen. Und diese Wiederkunft, dieses Gericht, diese letzte Zeit, sage ich mal, in dieser letzten Epoche, zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu, die wird mit verschiedenen Zeiten begleitet sein. Und ich lese uns das nochmal vor, wer eine Bibel hat, kann es auch mitlesen. Ab Vers 25, es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen auf Erden, wird den Völkern bange sein. Sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres, und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Was uns Jesus jetzt hier danach deutlich macht, durch dieses Gleichnis des Feigenbaums, ist dieser erste Punkt, der hier deutlich wird: erkenne die Zeichen. Erkenne diese Zeit. Ja, seid wachsam, erkennt diese Zeichen. Wenn sie, ja, seht den Feigenbaum, seht alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass jetzt der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, ja, diese Zeichen, die er gerade benannt hat, diese kosmischen Zeichen, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Und dieses Bild der ausschlagenden Bäume, das ist in Israel sehr leicht zu verstehen. In Israel, da gibt es diese wunderschönen Feigenbäume, die haben keine Blätter. Und sobald dann auf einmal Blätter kommen, wissen alle, jetzt kommt der Sommer. Diese Zeichen gibt es hier bei uns in Osnabrück nicht. Ja? Die Bäume schlagen aus, keiner ist sich sicher, ob der Sommer kommt. Aber fühlt euch einfach wie in Israel, ja? Wenn das dort passiert, dann kommt der Sommer. Das ist also ein ganz einfaches Bild. Und so wie dann eben der Sommer kommt, so sagt Jesus, so wird dann das Reich Gottes kommen, und zwar Macht und Herrlichkeit. Und hier haben wir jetzt wieder diese Spannung zwischen den schon jetzt, aber noch nicht ganz. Wir haben heute im Lesungstext gehört, wie die Pharisäer Jesus fragen, ja, wann kommt das Reich Gottes? Wo werden wir es sehen? Und Jesus sagt, das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Es ist nicht so, dass man sagen wird, ach hier oder ach dort, nein, es ist mitten unter euch. Und er meint damit, ich habe das Reich Gottes gebracht. Und in anderen Gleichnissen wird dann deutlich, wie er das meint. Das Reich Gottes ist noch verborgen, es wächst in den Herzen der Menschen. Und jeden Mensch, der zum Glauben an Christus kommt, der nimmt Christus als seinen König an, er gehört dann mit zu seinem Reich, und dieses Reich wächst in dieser Welt. Aber irgendwann wird der Punkt kommen, wo Christus wiederkommt und dann sein Reich in Macht und Herrlichkeit offenbar werden wird. Und Jesus sagt, wenn dann diese Zeichen der Wiederkunft, diese direkten Zeichen der Wiederkunft Christi kommen werden, und diese Zeichen, das sind nicht die Zeichen wie viele Seuchen, Erdbeben, Kriege, Hungersnöte, ja, wo Menschen heute sagen, oder an allen Zeiten seitdem sagen, oh, jetzt haben wir so viel Krieg auf der Welt, da war jetzt noch ein schlimmes Erdbeben und hier haben wir Hunger und ich habe eine Krankheit, jetzt kommt der Herr bald wieder. Nein, Jesus sagt, das sind Zeichen, die diese ganze letzte Zeit begleiten werden. Aber das Ende kommt noch nicht so bald. Aber wenn dann diese kosmischen Zeichen eintreten werden, wenn die Menschen in Panik geraten und nicht mehr wissen, wie sie weitermachen sollen, wenn sie vor Panik wie gelähmt sind, ja, wenn die ganze Welt in Chaos versinkt, dann erkennt diese Zeichen, dann wisst, das Reich Gottes kommt, Christus kommt. Dann versinkt ihr nicht mit in diese Panik, dann geht ihr nicht mit unter diesem Chaos und denkt, jetzt wird alles noch schlimmer, wir Christen haben schon so viel gelitten und jetzt müssen wir noch mehr leiden, sondern dann sagt er, dann erhebt eure Häupter und schaut empor, Christus kommt wieder. Und dann sagt er hier einen ganz interessanten Vers. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Vers 32, dieses Geschlecht, oder man könnte auch übersetzen, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschieht. Und man fragt sich ja, was meint er jetzt mit diesem Satz? Was meint er mit diesem Geschlecht, mit dieser Generation? Und ihr könnt euch denken, 5 Theologen, 6 Meinungen, da gibt es unheimlich viele Deutungen, wie wir das verstehen können. Zum Beispiel eben, dass Jesus von dieser Generation spricht, zu der er sprach. Und dass Jesus damit sagt, ja, ihr werdet das alles erleben. Und dann gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Die einen sagen, ja, Jesus hat sich vertan. Da sehen wir es, er hat es halt doch nicht wirklich gewusst. Und die anderen sagen, nein, nein, Jesus hat sich nicht vertan, sondern das ist alles geschehen, und zwar in der Zerstörung Jerusalems. Ja, da ist Christus in einer Art und Weise wiedergekommen, und zwar durch dieses Gericht. So wie Jesus Gott im Alten Testament sagt, ich komme über euch, und zwar durch das Gericht. Und das war dann eine gewisse Art und Weise der Befreiung für die Christen, die eben nicht mehr durch die Juden verfolgt wurden. Irgendwie so versucht man das auszulegen. Diese Sichtweise nennt sich Präterismus, falls das jemand interessiert oder nochmal nachschlagen will. Dann gibt es aber noch eine andere Art und Weise, das auszulegen. Ja, was meint Jesus mit diesem Geschlecht, mit diesen Generationen, mit dieser Generation? Das Wort im Griechischen, da steht tatsächlich Genea. Und man könnte dieses Wort einerseits auf diese zeitliche Generation beziehen, die Menschen, die jetzt leben. Man kann es aber auch auf ein Volk, ja, auf dieses Geschlecht zum Beispiel der Juden beziehen. Und so sagt man, ja gut, Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, bis ich wiederkomme, wird das Volk der Juden, wird es noch da sein. Ihr werdet sie nicht völlig vernichten. Oder andere sagen, nein, er meint damit nicht die Juden, er meint damit die Jünger, die Christen, ja. Ihr werdet verfolgt werden, ihr werdet viel Not erleiden werden, aber ich sage euch, ihr werdet bis zum Ende hindurchgetragen werden, Gott wird euch bewahren, ihr werdet nicht vergehen, bis Christus wiederkommt, ihr werdet das erleben. Und dann gibt es andere, die sagen, nein, Jesus meint damit nicht die Jünger und die Christen, sondern die bösen Menschen, dieses böse Geschlecht, weil sich Generation oft so auf diese verkommene Generation bezieht. Und Jesus meint, ja, diese bösen Menschen, die euch verfolgen, dieses Not, dieses Leid, all das, das wird nicht aufhören, bis Christus wiederkommt. Also, das sind sicherlich Möglichkeiten, und ich selber ziehe folgende Möglichkeit vor. Jesus bezieht sich hier auf eine Generation, und zwar eine zeitliche Generation, nicht auf eine Gruppe, ein Volk, eine Rasse, sondern auf eine zeitliche Generation. Aber er meint nicht die Generation, zu der er spricht, sondern er meint die Generation, die am Ende der Zeit leben wird. Die Generation, die tatsächlich diese kosmischen Zeichen erleben wird. Und Jesus sagt ihnen oder sagt uns, die Generation, die diesen Anfang der letzten Zeichen erleben wird, diese Generation wird dann auch noch erleben, wie Christus wiederkommt. Also, es wird viel, viel Krieg und Not und Leid und Elend kommen, und es wird mit Verfolgung der Christen losgehen, das werdet ihr alles jetzt noch erleben, aber das Ende kommt nicht so bald, sagt Jesus. In Vers 9, ja, das Ende kommt nicht so bald, aber wenn das Ende kommt, dann kommt es schnell. Ich denke, das ist das, was Jesus hier sagen will. Wenn das Ende kommt, von dieser letzten Zeit, dann wirklich das allerletzte Ende, wenn diese Zeichen beginnen, dann wird es innerhalb einer Generation, ja, kürzer als eine Generation dauern, 30, 40 Jahre, und das alles wird eintreffen. Nun, ihr könnt euch ja zu Hause nochmal diese Rede von Jesus durchlesen, die er eben gehalten hat über die Zerstörung Jerusalems, über das Ende der Welt, über diese kosmischen Zeichen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das klingt alles ziemlich heftig. Wenn jemand anfängt, so über die Endzeit zu reden, über das Gericht, das ist immer so, boah, ja, heftig. Und unsere Reaktion ist doch dann meistens, dass wir erstmal skeptisch sind. Erstmal noch mehr vorsichtig. Ja. Noch läuft doch alles ziemlich gut. Ja. Außerdem, ich stehe mitten im Leben und was wir noch alles in der Gemeinde machen wollen und was ich nächsten Sommer noch im Urlaub machen will und überhaupt in meinem Leben. Und ich habe also überhaupt so viel vor. Wir sind dann skeptisch mit solchen Endzeit-Leuten, die sagen, ja, dieses Zeichen so zu deuten und dieses Zeichen so und ihr werdet es noch erleben. Und wisst ihr, Jesus hat uns das ja selbst so gesagt. Ja, ihr könnt auch mal nachschlagen, Vers 8. Er aber sprach, seht zu, lasst euch nicht verführen. Denn viele werden kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's und die Zeit ist gekommen. Folgt ihnen nicht nach. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Aufruhr, so entsetzt euch nicht. Denn das muss zuvor geschehen, aber das Ende ist noch nicht so bald da. Also Jesus hat uns das extra gesagt. Ja, seid skeptisch, folgt nicht jedem nach. Aber wisst ihr, hier haben wir jetzt Jesu eigene Worte. Jesu Worte über das Ende der Welt, über seine Wiederkunft. Und Jesus sagt uns, was auch immer passieren mag, welche Irrlehren auch immer in meinem Namen verbreitet werden, was auch immer euch in Unruhe und Zweifel und Nöte stürzen wird. Ja, selbst wenn die ganze Welt aus den Fugen gerät, haltet fest an meinem Wort. Das ist dann gleich dieser anschließende Vers, Vers 33. Himmel und Erde werden vergehen. Es wird das Chaos ausbrechen. Aber egal was passiert, haltet fest an meinem Wort. Und das ist der zweite Punkt, den Jesus uns hier deutlich machen will, denke ich. Glaube Jesu Worten. Halte an seinen Worten fest. Was auch immer passieren wird. Und es wird eine Menge passieren. Und wir merken das ja, was in dieser Welt passiert. Jesus sagt uns, dass sein Wort unser fester Grund bleiben wird. Das ist der Grund, worauf wir stehen können. Wo wir wissen können, das ist Wahrheit. Und warum ist das so? Warum kann Jesus sagen, wisst ihr, die Welt wird zusammenbrechen, und es wird Chaos ausbrechen und wir sollen uns an so einem Wort festhalten. Anstatt, dass Jesus sagt, baut euch einen Bunker, sorgt für Vorräte, zieht euch jetzt schon auf Bauernhöfe in Ostmecklenburg zurück, was weiß ich, ja. Jesus sagt, nein, mein Wort wird nicht vergehen. Haltet fest an mein Wort. Warum? Die Antwort ist, weil in dieser ganzen Zeit nichts einfach so passieren wird. Nichts wird aus Zufall passieren. Sondern es wird sich in dieser ganzen Zeit, in allem, was passiert, nur eins ereignen, nämlich die Erfüllung von Jesu Worten. Selbst wenn Himmel und Erde vergehen werden, heißt das nicht, dass Jesus da irgendwas aus den Händen gleitet, sondern dann heißt es genau das Gegenteil. Es bedeutet, dass er sein Wort erfüllt. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Alles, was euch hier widerfährt, was ihr hier erlebt in der Welt, das ist, dass ich mein Wort ausführe. Ich regiere die Welt mit meinem Wort. Also wir können es wirklich absolut auf Christus verlassen und wir wissen, er wird wiederkommen und bis dahin wird er es so machen, wie er es will und es wird alles so geschehen werden, dass es zu seinem guten Ziel kommt und alles, was uns widerfährt, muss uns zum Besten dienen. Und diese Botschaft, an der sollen wir uns festhalten, aber diese Botschaft darf uns jetzt nicht dazu verleiten, dass wir uns zurücklehnen und jetzt sagen, ja gut, wenn Christus das alles so macht, ja, Christus wird es schon machen, dann schaue ich mir mal so die Weltgeschichte und den Weltenverlauf und das Ende der Welt so ein bisschen wie im Film an. Ich lehne mich zurück, cool und relaxed und die Welt geht unter. Kein Problem, Jesus kommt bald. Ja? Und dass wir dann so hochmütig werden, dass uns einfach nichts mehr berührt. Ja, Krieg dort, Hungersnot hier, verlorene Menschen da. Viel Not in der Stadt, das muss ja alles so kommen. Und ich lebe mein Leben eben einfach so weiter, wie ich es leben will. Und da warnt uns Jesus davor. Er warnt uns davor, dass wir nicht davon ausgehen, dass eben alles so ewig laufen wird und dann irgendwann Jesus schon zu seinem Ziel kommen wird. Jesus sagt uns, wir sollen auf der Hut sein. Jesus sagt uns, wir sollen bereit sein für ihn. Bereit sein für sein Kommen. Und er ermahnt uns dazu. Und er sagt, wacht und betet. Er lehnt dich nicht zurück und denkt, ja, ich kenne Christus und alles läuft, sondern er sagt, wacht und betet, seid bereit. Und wir wollen uns jetzt im letzten Punkt anschauen, was er damit meint, was das für uns bedeutet. Wachet und betet. Nun, ich denke, es gibt so zwei Extreme unter Christen, die einen sagen, ja, Jesus kommt, so nach dem Motto, nie, ja, der kommt irgendwann, das ist alles ziemlich uninteressant für uns, macht euch nicht so einen Stress. Und die anderen sagen, Jesus kommt dieses Jahr noch oder in den nächsten Jahren. Er deutet die Zeichen der Zeit. Jesus steht vor der Tür. Und Jesus sagt uns Folgendes, das Ende kommt nicht so bald, aber es kommt. Und wenn es kommt, kommt es schnell. Und ihr wisst nicht, wann es kommt. Und darum seid alle Zeit wachsam. Das ist die Botschaft. Seid alle Zeit wachsam. Und diese Wachsamkeit ist vor allem wichtig, um eben nicht in die Versuchung oder in die Verführung zu fallen. Und diese Versuchung und Verführung, die begegnet uns in drei Bereichen. Jesus hat da einige schon genannt, jetzt kommt noch einer dazu. Also der erste Bereich, das sind Irrlehren. Ja, wenn viele werden kommen und euch sonst was erzählen, folgt ihnen nicht. Irrlehren. Der zweite Bereich ist Verfolgung. Ihr werdet Not leiden, sie werden euch verfolgen. Und der dritte Bereich, das ist eben Verführung durch Reichtum und Luxus. Und durch die Sorgen, die wir uns dann um unseren Reichtum machen. Und diese letzte Verführung durch Reichtum und Luxus, die er jetzt hier erwähnt in Vers 34, die wird im Besonderen dazu führen, dass wir eben nicht mehr wachsam sind, sondern dass wir körperlich und geistig träge werden. Und die Folge dessen ist dann, dass wir umso schneller den anderen Versuchungen nachgeben. Ja, dass man sich vom Wesentlichen ablenken lässt und eben nicht mehr bereit ist für Jesus. Man hängt sich an diese Welt, man hängt sich an sein irdisches Zuhause, an seinen irdischen Luxus. Und Jesus nennt das hier total deutlich, ja, fressen und saufen. Das ist das Motto, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst uns das Leben einfach noch genießen. Anstatt dass wir nach vorne schauen und mit Freude und Hoffnung auf die Wiederkunft Christi warten. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick. Wir haben heute zusammen wieder, nee, das werden wir heute noch machen, wir werden heute wieder zusammen das Vaterunser sprechen. Aber ihr habt es ja schon so unzählige Male gesprochen. Und eine ganz, ganz wichtige Bitte im Vater Unser lautet, dein Reich komme. Und mit dieser Bitte drücken wir zwei Dinge aus. Einerseits, dass wir tatsächlich darum bitten, Christus komme wieder, Herr komme wieder, komme bald, bringe dein Reich in Macht und Herrlichkeit her, richte alles Böse, beende das Böse in dieser Welt, komme wieder. Die andere Bitte ist, dass wir bitten, dass dieses Reich in dieser Welt wächst, so wie Jesus es verheißen hat, durch mein Leben, durch dein Leben, durch die Gemeinde. Und meine Frage an euch ist, betet ihr diese Bitte, dein Reich komme wirklich von Herzen? Ist das eure Herzensbitte? Dein Reich komme. Herr, komme wieder. Wofür arbeitest du jeden Tag? Wofür stehst du früh auf? Wofür tust du die Dinge, die du tust jeden Tag? Bloß damit du dann am Abend wieder müde ins Bett fallen kannst? Bloß damit du nicht dich um deine Zukunft sorgen musst, um die Zukunft deiner Kinder sorgen musst, weil du ja schon für alles gesorgt hast, dass das Leben hier ja so seinen Gang geht? Christus sagt uns, verliert nicht den Blick fürs Wesentliche. Verliert nicht den Blick für Christus, verliert nicht den Blick für sein Reich. Lasst euch nicht vereinnahmen vom Luxus, vom Reichtum, von den Sorgen, sondern lasst euch von Christus vereinnahmen und lebt für ihn. Und er gibt uns hier eine ganz konkrete Ermahnung. Seid wachsam und betet. Und mit diesem Aufruf, seid wachsam und betet, und dann ganz konkret mit betet, beendet Jesus seine ganze Rede. Seine ganze Rede über die Endzeit, über die letzte Zeit, über das Gericht. Er endet darin, seid wachsam und vor allem betet. Das ist seine Zuspitzung. Das ist sozusagen der letzte Satz der Predigt. So, achtet vor allem nochmal darauf, ich sag's euch, bitte wacht und betet. Seid wachsam, denn ihr wisst bei allen Zeichen, die geschehen werden, nicht genau, wann Jesus wiederkommt. Und die Zeichen der Zeit, die wir erleben, die sollen uns eben nicht dahin verführen, dass wir jetzt anfangen mit Spekulieren. Gehören wir zu dieser letzten Generation? Sind das jetzt die Zeichen oder sind es nicht? Können wir uns zurücklehnen? Nein, wir sollen nicht spekulieren. Aber wir sollen erkennen, durch das, was Jesus uns hier sagt, dass die Zeit voranschreitet. Wir sollen erkennen, dass damit auch die Erfüllung seiner Worte voranschreitet. Wir sollen dadurch erkennen, dass das Ende immer näher kommt. Christus wird kommen und mit ihm wird das Gericht kommen, ob wir es wollen oder nicht, ob wir dafür gebetet haben von Herzen oder nicht. Jesus sagt uns, seid aber an diesem Tag bereit. Und wenn wir das machen wollen, wenn wir bereit sein wollen, dann müssen wir jeden Tag in der Erwartung seiner Wiederkunft leben. Und wie machen wir das? Wie sind wir jeden Tag bereit? Indem wir uns jeden Tag möglichst lange Zeit ans Fenster stellen und nach kosmischen Zeichen Ausschau halten? Nein! Sondern indem wir seinem Wort nachfolgen, indem wir ihm dienen, indem wir treu zu ihm sind. Weil wir haben das in vielen Gleichnissen gehört, wie Jesus sagt, der Hausherr kommt spät in der Nacht und vielleicht kommt er auch erst die übernächste Nacht. Wohl dem Knecht, den er bei der Arbeit findet, der einfach ihm dient, der das tut, was er tun soll. Also, Christus gibt uns sein Wort und er sagt uns, haltet fest am Wort. Und das heißt, tut dieses Wort. Und der zweite Punkt eben hier, betet. Betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Wisst ihr, die Verführung, die Versuchung wird so groß sein, und sie ist so groß, dass wir ihnen nie und nimmer aus eigenen Kräften widerstehen können. Die Versuchungen sind so groß, dass wir eigentlich jede Sekunde, jede Minute, jeden Tag vom Glauben abfallen würden. Dass wir nie und nimmer, wenn Christus wiederkommt, unser Haupt fröhlich emporheben, hoffnungsvoll auf ihn schauen, sondern dass wir wie alle anderen Menschen vergehen würden in Furcht. Und darum sagt es Jesus hier in dieser Endzeitrede am Ende nochmal ganz klar, mit diesem Wort vom Gebet, du brauchst Gottes Hilfe, du bist von Gott abhängig und du musst Gott darum bitten. Wenn er dich nicht festhält, wenn er dich nicht immer wieder aufrichtet, wenn er dich nicht ermahnt und tröstet und dir Kraft und Hoffnung gibt, dann wirst du nicht bestehen können. Und das ist auch das Vaterunser, was wir bitten. Herr, führe uns nicht in Versuchung. Wisst ihr, was wir dort bitten? Herr, führe uns nicht in diese Versuchung, die uns von dir wegzieht, sondern führe uns durch die Versuchung zu dir hin. Lass uns die Anfechtung, die wir erleben, uns umso mehr zu dir hintreiben, weil wir umso mehr erkennen, wir sind abhängig von dir. Wir brauchen dich. Nur die, die aus Gottes Kraft leben, die werden in der Verfolgung, in der Verführung, in der Versuchung treu sein können. Und mit diesem Gebet ist natürlich noch ein anderer Punkt, oder ein weiterer Punkt, den möchte ich einfach noch erwähnen. Wisst ihr, wir können auch nicht durch unsere eigene Kraft die Gemeinde bauen, das Reich Gottes hier wachsen lassen. Das sollen wir tun. Das zeigt ja unsere Bereitschaft für Christus, dass wir hier sein Reich mitbauen. Aber das können wir nicht aus eigener Kraft. Wir sind ja so Macher und ich finde das toll. Unsere Gemeinde, die sagt sich, ja, wir haben ja die Möglichkeit und die Idee und jetzt machen wir einen Plan und jetzt machen wir eine Gruppeneinteilung und eine Liste und dann geht es voran. Das ist alles super und ich liebe das. Aber wisst ihr, Christus sagt uns, am Anfang steht das Gebet. Wir können nur das machen, wir können nur das zu Gott bringen, was Gott uns vorher gegeben hat. Was wir vorher von ihm erbeten haben. Wir können nichts aus uns selbst herausbringen. Wenn wir noch so einen guten Plan machen, wenn wir einen 30 Meter Büchertisch da drüben aufbauen, wir können nichts bewirken damit, wenn wir es nicht vorher von Gott erbeten haben. Wir müssen Gott unsere Abhängigkeit bekennen, wir müssen alles von ihm erbitten. Ja, dass unsere Gemeinde wächst, dass sein Reich hier in der Stadt Osnabrück wächst, dass sein Reich in meinem Leben wächst. Und wisst ihr, wenn wir das machen, dann werden wir uns nicht auf die Schulter klopfen und sagen, hey, wir haben ja eine tolle Gemeinde und es ist alles so gut und komm zu uns, du wirst nichts Besseres finden. Nein, dann werden wir umso mehr Gott danken, was er uns geschenkt hat und was er hier wirkt. Das Gebet wird uns dahin führen, dass wir erkennen, ja, Herr, es bist doch du, der alles wirkt. Lukas beendet jetzt diesen Bericht mit einer Zusammenfassung. Ja, Vers 37, er lehrte des Tages im Tempel, des Nachts aber ging er hinaus und blieb an dem Berg, den man Ölberg nennt. Und alles Volk machte sich früh auf zu ihm, ihn im Tempel zu hören. Toll, oder? Die Menschen strömten zu Jesus, die standen früh auf, ja, gleich als erstes in den Tempel, Jesus hören. Trotz dieser hammerharten Worte, trotz dieser Endzeitrede, sagen die sich, ja, ich muss diesen Mann hören. Aber würden sie ihm die Treue halten, wenn sich seine Worte beginnen zu erfüllen? Haben sie ihm die Treue gehalten, als sich seine Worte begonnen haben zu erfüllen? Nein. Fast alle verließen ihn, als er gefangen und angeklagt wurde. Seine eigenen Jünger haben ihn verlassen. Und viele Menschen, die ihn hier noch gehört haben von der Begeisterung, die ließen sich dann anstacheln zu fordern, dass er gekreuzigt wird. Und wisst ihr, was wir daran sehen können? Daran sehen wir, wie weit wir mit unserer eigenen Kraft kommen. Genau so weit. Ja, wie lange wir treu zu Jesus stehen können, genauso lange wie die hier. Wie viel wir für Jesus aushalten können, genauso viel wie die hier. Überhaupt nichts. Und darum möchte ich jetzt schließen nochmal mit drei Anwendungen. Oder wo ich die Anwendung einfach nochmal zusammenfassen will. Die erste lautet, haltet fest am Wort. Ja, fang nicht an mit Spekulieren. Lass euch nicht beunruhigen, lass euch nicht in Zweifel stürzen. Haltet fest am Wort. Und wisst ihr, Jesus gibt uns in seinem Wort nicht nur den Auftrag, für ihn bereit zu sein. Er gibt uns nicht nur diese Information, ich komme wieder und du musst bereit sein, sondern Jesus macht uns durch sein Wort bereit. Jesus informiert uns und Jesus transformiert uns. Das ist das Tolle an seinem Wort und darum ist es so wichtig, dass wir uns festhalten an seinem Wort. Jesus sagt, ich regiere mit meinem Wort die ganze Welt. Alles, was passiert ist, dass sich mein Wort erfüllt. Und ich regiere auch in deinem Leben mit meinem Wort. Ich erhalte dich im Glauben mit meinem Wort. Haltet fest an seinem Wort. Zweite Anwendung, seid wachsam. Und seid wachsam eben nochmal, das bedeutet, dass wir ihm dienen, dass wir sein Wort auch tun. Haltet fest in sein Wort und dann lebt dieses Wort aus. Seid täglich bereit für das Kommen Jesu. Lebe eben nicht so, als ob du noch alle Zeit der Welt hättest. Sondern wisst ihr, was das bedeutet ganz konkret? Tue die Dinge, die getan werden müssen in deinem Leben jetzt und verschiebe sie nicht. So, ja, morgen ist auch noch ein Tag. Kann ich noch machen. Das will ich auch irgendwann nochmal machen. Ja, wenn du deine Finanzen überschauen musst und gucken musst, wie gehe ich mit dem um, was mir Gott gemacht hat, verschiebe es nicht nochmal einen Monat. Mach's jetzt. Wenn du eine Person hast, der du Zeugnis geben willst, wo du weißt, das liegt dir auf dem Herzen, ich muss ihm dieses Buch geben, ich muss mit ihm sprechen, ich muss ihm zum Gottesdienst einladen, verschiebe es nicht einfach immer weiter. Tu es jetzt. Wenn du merkst, ich muss mehr beten, ich bete so wenig mehr im Leben, ich muss mal irgendwann anfangen, wieder mehr zu beten. Nein, mach es jetzt. Du musst jetzt bereit sein. Regelmäßig in Gottesdienst gehen, die Bibelstunde zu besuchen. Verschieb das nicht ewig. Oder eine Sünde in deinem Leben, ja, ich muss da was unternehmen. Nein, bekämpfe sie jetzt. Ja, ich muss umkehren, ich muss Buße tun. Tue jetzt Buße. Jesus um Vergebung bitten, ihm nachfolgen. Verschieb das nicht. Wisst ihr, es gibt Menschen, die sind so schwer krank, die kriegen dann im Krankenhaus gesagt, du hast noch so und so lange zu leben. Ein Jahr, ein halbes Jahr. Und das sind nicht nur alte Menschen, die sowieso bald sterben, sondern es sind auch junge Menschen, die Krebs haben. Und dann sagen die Ärzte, wir können sie noch ein Jahr durchbringen. Und diese Menschen, die beginnen dann zu überlegen, wirklich, jetzt habe ich nur noch so wenig Zeit, wie nutze ich diese Zeit? Was muss ich noch tun? Was ist wirklich noch wichtig? Und wisst ihr, wir alle sind genau in dieser Situation. Es ist eine Illusion, dass wir uns sicher fühlen, weil wir denken, wir haben noch so viel Zeit. Ja, morgen ist auch noch ein Tag. Du weißt nicht, wann Jesus wiederkommt. Du weißt nicht, wann er dich vielleicht rufen wird zu sich. Es kann sein, dass wir noch viel Zeit haben, aber wir wissen es nicht. Und wisst ihr, es ist auch nicht nötig zu wissen. Ja, wir sollen nicht spekulieren. Weil wir täglich bereit dafür sein sollen. Weil wir genügend Öl in unseren Lampen haben sollen. Das ist mit diesem Gleichnis gemeint. Mit den 10 Jungfrauen, die genügend Öl dabei hatten, die einfach bereit waren. Und die dritte Anwendung nochmal. Betet um Bewahrung und Gottes Kraft. Jesus verheißt uns nicht nur, dass sein Wort Bestand haben wird, dass er definitiv wiederkommen wird, sondern Jesus verheißt es, dass Gott unsere Gebete erhören wird. Lukas 11, Vers 13. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Gott will uns seinen Geist geben, Gott will uns erfüllen, er will uns festhalten und führen. Und darum sagt Jesus, betet, es lohnt sich. Und Gott will uns im Glauben bewahren. Wir haben das hier im ersten Teil dieser Rede gehört, Lukas 21, auf Vers 16. Ihr werdet aber verraten werden von Eltern, von Brüdern, von Verwandten, von Freunden. Man wird einige von euch töten. Und ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines Namens willen. Und dann sagt Jesus, und kein Haar von eurem Haupt soll verloren gehen. Wir haben gesehen, was das bedeutet. Ich werde euch festhalten. Euch wird nichts passieren, was an mir vorbeigeht, sondern nur das, was ich zulasse. Und auf dieser Grundlage, auf dieser Verheißung und auf der Grundlage des Werkes Christi am Kreuz, auf der Grundlage der schon erfüllten Verheißung, dürfen wir Christus mit ganzem Herzen, mit deinem ganzen Leben, mit deiner ganzen Kraft folgen. Ja, Christus ist ans Kreuz gegangen für unsere Schuld, für unsere Untreue, für unsere Schwachheit, für unsere Trägheit. Christus hat das alles, wo wir denken, ach, wie soll ich hier nur bestehen? Wie soll ich nur bereit sein? Christus hat das alles auf sich genommen am Kreuz. Das ist alles schon bezahlt. Christus hat den Teufel und den Tod besiegt, das, was uns hier bedroht. Und Christus ist nicht nur für unsere Sünden gestorben, sondern er ist auferstanden. Ja, Ostern. Und wir können wissen, dass er jetzt die Welt regiert und zu seinem Ziel führt. Und mit diesem Blick, ja, mit dieser Perspektive, mit dieser festen Hoffnung auf Christus und auf seine Wiederkunft, sollen wir jetzt in diesem Leben jeder für sich seinen Kampf kämpfen, seinen Lauf laufen und diesen Kampf auch beenden. Und das nicht, weil wir so stark sind, weil wir so leistungsfähig sind, weil wir so viel erkannt haben, sondern weil Christus uns Kraft gibt, weil Christus uns die Frucht schenkt. Und ich möchte schließen mit den Worten, die Paulus an Timotheus schrieb. Du aber, in Timotheus 2. Timotheus 4, Vers 5, du aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, richte dein Amt redlich aus, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Aber nicht nur mir allein, sondern euch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Euch allen, die ihr auf Christus wartet, die ihr auf Christus schaut, die ihr diese Perspektive, die ihr ihn festhaltet, die ihr sein Wort festhaltet. Ja, auf uns alle wird Christus warten und wird uns diese Krone der Gerechtigkeit geben. Lasst uns darauf blicken, lasst uns daran festhalten. Amen. Wir singen jetzt das Lied zusammen, ein Leben in Jesus.